Das Thema Honorarabrechnung ist ein besonders heikles Thema in der Rechtsbranche. Deshalb habe ich mir für die heutige Folge einen speziellen Gast eingeladen und sehe mir einmal die Meinung aus Mandantinnensicht an. Wie zeitgemäß ist die klassische Honorarabrechnung noch? Welche Erwartungen haben Unternehmen heute an externe Kanzleien? Und worauf kommt es bei der Auswahl der Rechtsanwältinnen aus der Sicht einer Unternehmensjuristin wirklich an? In dieser Folge von Lawpreneur spreche ich mit Stephanie Twiner, der erfahrenen Inhouse-Juristin und Buchautorin, darüber, welche Fähigkeiten Rechtsanwältinnen heute brauchen, um zu überzeugen, und wie Kanzleien ihre Zusammenarbeit mit Unternehmensjuristinnen optimieren können. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Bleibt dran! Hallo liebe Stephanie, es freut mich wahnsinnig, dass du heute da bist und dass wir heute über einige spannende Themen gerade für die Community von Lawpreneur, also Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, sprechen können.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Sarah. Bin auch schon gespannt, welche Fragen du auf Lager hast.
Ja, anfangs würde ich gerne mal ein bisschen was zu deinem Werdegang wissen. Mhm. Also, was steckt dahinter? Was machst du jetzt? Was hast du ursprünglich gemacht? Und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Ganz klassisch habe ich gestartet, damals in einer Großkanzlei. Wusste ehrlicherweise nicht, wo ich hin soll nach meinem Abschluss und bin dann gestartet eben ja in einer sehr großen österreichischen Kanzlei. Habe dann aber relativ schnell für mich gemerkt, dass die Anwaltei womöglich nicht das ist, wo ich am besten meine Stärken ausüben kann, und bin dann in ein Unternehmen gewechselt. Das war zunächst ein Anlagenbau, dann zu Red Bull Großkonzern, mhm, und mittlerweile bin ich in einem Startup gelandet und baue dort die Rechtsabteilung auf seit mittlerweile 2 Jahren.
Okay, also du hast dich gegen die Anwaltei entschieden und bist in-house gewechselt sozusagen. Was sind da die größten Unterschiede, die du festgestellt hast, oder was hat dir in der Kanzlei überhaupt nicht gefallen, was dir jetzt viel besser gefällt?
Ja, ich glaube, es kommt immer sehr stark darauf an, welche Tätigkeit man natürlich ausübt in einer Kanzlei und in einem Unternehmen. Die größten Unterschiede, die ich einfach wahrgenommen habe, war für mich so der Bereich Litigation, den würde ich mal ausklammern. Den kann man sehr gut aus meiner Sicht aus einer Kanzleiperspektive abwickeln. Ist er natürlich in vielen Fällen einfach notwendig aufgrund des Anwaltszwangs. In anderen Fällen habe ich es nur so gesehen, wenn man wirklich in die Unternehmensberatung gehen möchte und hier sozusagen das Daily Business unterstützen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich komme gar nicht zu den Informationen, die ich eigentlich benötigen würde, um das Unternehmen jetzt bestmöglich im operativen Geschäft sozusagen zu supporten. Und das hat mich dann aus Kanzleisicht sozusagen gestört, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, ich spreche mit der falschen Person, habe gar nicht das Wissen über die Produkte, über das Unternehmen. Und dann on top, wenn ich mir das Wissen aufbauen würde, wäre es einfach zu teuer, um diese Dinge einfach dem Mandanten weiter zu verrechnen, und wollte dann einfach proaktiv nicht nur immer im Nachgang die Verfahren begleiten, sondern wollte proaktiv verstehen, wie funktionieren denn eigentlich Unternehmen und wie kann man denn aus rechtlicher Sicht da gut unterstützen.
Und du findest, dass man das aus Kanzleisicht einfach gar nicht so gut kann, oder?
Ich denke, dass es sehr schwierig ist, aus Kanzleisicht so tief in ein Unternehmen einzutauchen, um zu verstehen, wie funktioniert die Kultur, wie werden Entscheidungen getroffen, wie funktionieren die Abläufe in einem Unternehmen. Ich denke, dass es sich für sehr viele Unternehmen einfach anbietet, dass man selber Rechtsabteilung hat. Mhm. Und ich sehe es halt jetzt auch. Also bin in einem Startup tätig. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Startup in einer so frühen Phase Rechtsabteilung hat. Ich glaube aber, dass wir sehr viel schon bewirkt haben in einer relativ kurzen Zeit. Und ja, um deine Frage zu beantworten, ich denke, dass es schon gut ist, eine Rechtsabteilung zu haben. Aber natürlich braucht es eben auch externe Hilfe, mhm, weil man eben in einer Rechtsabteilung nicht sich das gesamte Knowledge sozusagen aufbauen kann. Und da ist dann die Schnittstelle sozusagen zu den Anwälten, und die braucht es ja wohl auch, ja.
Klar, und da kommen wir eh auch schon zum Thema Zusammenarbeit in-house mit, mhm, der externen Kanzlei. Und da finde ich es immer sehr spannend, was du auf LinkedIn so postest. Und besonders ein Thema, das ich auch jetzt im Podcast hervorheben möchte, das ist nämlich die zeitgemäße Honorarverrechnung. Mhm. Du schreibst ja auch immer wieder, ist es noch state of the art, sollte es noch so sein, dass man stur so einen Stundensatz verrechnet als Kanzlei, oder gibt es da andere Möglichkeiten? Wie handhabt ihr das, oder was stellst du dir unter einer zeitgemäßen Honorarverrechnung vor?
Mhm. Also ich hatte ja vor kurzem ein Posting, das ziemlich viel Aufsehen erregt hat. Und zwar war dort die Aussage, 9 von 10 Kanzleien bekommen keinen Auftrag mehr von mir und bin da halt stark in diese Ecke sozusagen gegangen, dass ich eben der Meinung bin, dass eben Zeit gegen Geld für uns als Unternehmenssicht einfach so nicht mehr gewünscht ist. Wahrscheinlich war es noch nie so gewünscht, aber es drängt natürlich auch der Fortschritt in diesem Bereich. Und warum denke ich, dass es nicht zielführend ist? Weil wir als Unternehmensjuristen jetzt sehr stark gefordert sind, das Unternehmen gut zu supporten, einen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Und die Anwälte, wie ich eh schon gesagt habe, wir brauchen die Anwälte. Das sind für uns Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit uns im Boot sitzen, uns dabei unterstützen, die Projekte der Unternehmen sozusagen zum Ziel halt zu führen. Und wenn es dann immer nur darum geht, ja, ich kriege eine Aussage, bezahle zu dieser Zeit sozusagen ein Geld dann dafür und stehe aber oftmals dann da ohne ein Ergebnis, dann ist es einfach nicht sehr zielführend für die Rechtsabteilung, die den Auftrag erteilt hat, aber natürlich dann schlussendlich auch fürs Unternehmen, die ja für das alles bezahlt haben und schlussendlich oftmals mit wenig bis kaum Ergebnissen eben dastehen oder mit einem Ergebnis, das eben nicht dazu führt, dass man Projekte dann umsetzen kann, ja.
Und was ist da deine Wunschlösung dafür? Oder wie kann man das dann umsetzen, dass das sozusagen ergebnisorientiert ist?
Na, ich glaube, dass da beide Seiten einfach gefordert sind, sowohl die Unternehmensseite, Unternehmensjuristenseite und auf der anderen Seite natürlich auch die Kanzleien, mal vorab zu definieren, wenn ein Projekt übernommen wird, was ist denn der Wunsch-Outcome, ja, und hier gemeinsam in die Zielsetzung zu gehen und zu sagen, okay, was braucht das Unternehmen, wo möchte das Unternehmen hin, wie können wir das erreichen, dass wir dorthin kommen und wie viel Geld kostet es oder wie viele Schritte brauchen wir denn dafür, um zum Ergebnis zu gelangen. Ich würde jetzt einfach ein ganz klassisches Beispiel nehmen, das ich jetzt gerade auf dem Tisch habe. Wir als Unternehmen sind gefordert, die NIS2 eben einzuführen. Und im Rahmen dessen brauche ich natürlich einerseits das Buy-in meines Managements zu sagen, okay, wir müssen jetzt NIS2 umsetzen. Das wird auch etwas kosten. Da werden wir auch Kapazitäten dafür benötigen. Und im Rahmen dessen möchte ich mir einfach mit einer Kanzlei ausmachen, okay, das sind jetzt die nächsten Milestones, die sind zu erfüllen. Und wie kommen wir denn dazu, dass wir es wirklich einführen können? Was sind da für Schritte notwendig? Und wie viel kostet das schlussendlich auch? Und mit diesem Angebot wünsche ich mir als Unternehmensjuristin zurückzugehen zu können zu meinem Management und zu sagen, bitte, das ist das Angebot. Wir werden das jetzt umsetzen. Aber bitte segnet auch ab, dass diese Kosten sozusagen im Rahmen dieses Projektes entstehen. Und so hat man sozusagen auch die Stakeholder alle abgeholt und kann dann auch gemeinsam sozusagen in die Richtung gehen der Umsetzung. Und dann ist es für alle klar.
Siehst du da dann auf Seiten der Kanzleien manchmal Schwierigkeiten in der Verständnis? Also im Sinne von, fällt es ihnen leicht überhaupt auf diese Anforderung, ihr Angebot hinaus zu erstellen? Also können die mit dem was anfangen oder sind die dann oft so festgefahren, dass sie sich denken, was würde ich jetzt von mir? Und wie soll das funktionieren? Wir haben unsere Stundensätze. Was bemerkst du da oder was kommt da für ein Feedback?
Ich würde wirklich ein sehr drastisches Beispiel nennen. Ich hatte mal eine wirklich schwierige Entscheidung zu treffen im aktuellen Job, wo es darum ging, dass man wirklich sozusagen ein Setup aufsetzen hätte sollen, gerne auch gemeinsam mit einer externen Kanzlei, hatte sehr viel Budget zur Verfügung und habe das eben auch mit der gegenüberliegenden Kanzlei besprochen, was eben unser Wunsch ist. Und man hat einfach gemerkt, dass dieses Zeit-gegen-Geld-Modell für diesen konkreten Use-Case einfach absolut nicht gepasst hätte. Mhm. Ja, wir hatten da einen sehr großen Prüfungsumfang, der einfach das sehr, sehr große Budget gesprengt hätte. Und in dem Fall war halt wirklich absolut keine Bereitschaft da, mit mir darüber zu sprechen, wie wir denn das bestehende Budget einsetzen können, damit wir Dinge womöglich auch standardisieren, automatisieren und dann diesen Umfang, der eben da gewesen wäre, dann eben zum Erfolg zu führen. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich einen sehr eingeschränkten Bereich an die Kanzlei abgegeben habe, hier eine mehr oder weniger mir das Wissen dann abgezogen habe und dann wirklich alles, wir haben Leute eingestellt und wir haben das alles in-house gemacht, ja.
Okay. Und das heißt, der Kanzlei ist eigentlich ein sehr großer Auftrag flöten gegangen durch ihr Verhalten.
Ja. So könnte man das.
Okay. Wie beurteilst du generell so das Verhältnis zwischen In-house-Juristinnen und externen Anwälten?
Das Verhältnis, also absolut notwendig. Also ich kann es jetzt nur mit meiner Situation beschreiben. Bin eine österreichische Juristin, roll aber gerade eben gemeinsam mit den Kollegen in Deutschland aus. Ich bin weder Expertin im deutschen Arbeitsrecht, noch bin ich Expertin im deutschen Baurecht oder Logistikrecht. Mhm. Ich brauche sozusagen diese, kann man auch nennen, verlängerte Arme, um mir sozusagen Dinge, die ich nicht kann, abzunehmen. Das Verhältnis muss man halt immer schauen, ja. Man wird Kanzleien treffen, die auf derselben Wellenlänge sind. Es gibt aber natürlich auch Kanzleien, die nicht auf derselben Welle schwimmen. Und da muss man natürlich immer schauen, passt es zusammen? Jetzt nochmal zurück, den Bogen zur Abrechnung zu gelangen. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich beauftrage, dann frage ich sehr dezidiert, werden denn auch Pauschalhonorare angeboten? Und dann merkt man dann oft sehr schnell, wenn dann schon sozusagen die Augen gerollt werden und so, eigentlich mögen man das nicht so gerne, dann merke ich halt schon, okay, das passt für mich jetzt nicht so gut zusammen. Nicht, weil wir uns Geld sparen wollen. Ich glaube, das ist auch ein falsches Signal, das man da setzt. Uns geht's nicht ums Geld sparen, uns geht's darum, wir wollen einen Projektscope, wir wollen Erfolge sehen.
Effizienz.
Genau, wir wollen eine Effizienz schaffen und ich will ein Buy-in vom Management haben, diesen Anwalt auch konkret zu beauftragen mit einem gewissen Thema. Und es geht nicht darum, dass jetzt das beste Angebot irgendwie rausholt. Natürlich möchte ich es auch vergleichbar machen, aber an gewissen Summe macht es natürlich einfach Sinn, sich auch Vergleichsangebote zu holen. Aber wie kann ich es denn vergleichen, wenn im Vorhinein der Scope halt gar nicht absteckbar ist?
Siehst du da gewisse Tendenzen von Kanzleien, ob das jetzt eher die fest eingefahrenen, altmodischen Kanzleien sind, die da dann auch stur im Abrechnungsmodell sind, oder ist das total unabhängig von Alter der Kanzleiinhaber und Inhaberinnen, oder, also siehst du da irgendwie bestimmte Tendenz?
Je größer, desto unflexibler. Ich glaube, das kann man jedenfalls zusammenfassen, weil natürlich einfach ein gewisses Modell sich etabliert hat, das natürlich von Kanzleiseite gewünscht ist, dass es so umgesetzt wird. Und ja, desto jünger, desto flexibler, habe ich das Gefühl.
Aber das heißt, das ist ja auch ein ganz interessanter und guter Punkt, weil wir es ja oft sehen oder ich auch bei meinem persönlichen Mentoring, das sind, sagen wir mal, Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen unterwegs oder Inhaber von kleineren Kanzleien. Und die haben dann immer die Angst, dass sie mit den Großen nicht mithalten können. Und das ist aber auch ein Punkt, den ich da immer sehr gern anspreche und sage, hey, ihr unterschätzt euch selbst, weil gerade diese Flexibilität ist auf Unternehmensseite ja sehr gewünscht. Also kannst du eigentlich auch bestätigen, dass es gar nicht darauf ankommt, ob man jetzt so eine große, bekannte Wirtschaftskanzlei ist, sondern dann eher auf die Persönlichkeit und auf die Service, also auf die Serviceorientierung der Kanzleien ankommt, oder?
Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich beauftrage Querfeld ein, also sei es wirklich Einzelkämpfer für oft sehr nischige Themen bis hin zu Großkanzleien, weil da oft eben gewisse Expertise natürlich auch besteht. Also auch für ein Startup gibt's da aus meiner Sicht keine Grenzen der Beauftragung. Und wie du sagst, also ich würde es absolut nicht als Wettbewerbsvorteil sehen. Ich sehe es sogar oft als Wettbewerbsvorteil, weil die Beratung kann oft viel niederschwelliger erfolgen. Ja. Bei einer Großkanzlei ist vielleicht oft dann die Schwelle, geht man da überhaupt hin, ist es jetzt sozusagen überhaupt angemessen für dieses Rechtsproblem, eine so große Kanzlei, wo man vielleicht wieder mehrere Leute auch involvieren muss, weil das Fachwissen halt oft so zerstreut ist, sehe ich absolut nicht als Nachteil.
Hat man bei den Großkanzleien auch auf Unternehmensseite vielleicht ein bisschen Respekt und Angst sogar vor der Anfrage, weil man sich denkt, boah, die werden wir uns eh nicht leisten können, oder? Spielt das da auch eine Rolle?
Natürlich, ich komme aus einer Großkanzlei. Jetzt die Großkanzlei, in der ich tätig war, ist natürlich ein anderes Verhältnis meinerseits auch da. Deshalb habe ich jetzt da nicht so die großen Bedenken. Aber natürlich merkt man, für Großkanzleien, mit denen man noch nicht zusammengearbeitet hatte, die Kosten sind oftmals natürlich nicht vergleichbar. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, auch der Service und die Flexibilität ist oft nicht so gegeben bei Einzelkämpfern. Ja, die sind oft nicht so schnell verfügbar, haben natürlich auch nicht die Manpower dahinter. Also
gibt's spezifische Situationen, in denen Kanzleien deine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt haben? Oder gibt's da irgendeine spezielle Story, wo du sagst, boah, das hat überhaupt nicht gepasst?
Ja, ich glaube wirklich, also was mir jetzt am schnellsten einfällt, die Geschichte, die ich jetzt schon gesagt habe, also sehr, sehr wichtige, war einfach sehr, sehr wichtige Recherche für unser Unternehmen. die eben da wirklich in-house dann gezogen werden musste und auch da die Umsetzung dann in-house gezogen wurde und wo wirklich ein großer Batzen Geld an die Kanzleien dann nicht gegangen ist, was ich absolut schade finde. Ich glaube, man hat sich halt natürlich mit den Jahren einfach ein Beratungsnetzwerk aufgebaut, die sozusagen die Wünsche per se gut erfüllen können, aber nichtsdestotrotz, gerade wenn man wieder neue Themen auslagert, eben für ein Thema war ich jetzt auf Suche in Deutschland, habe wirklich 4 Kanzleien mir angeschaut, bis ich jetzt sozusagen bei einer gelandet bin, wo ich das Gefühl habe, okay, da passt auch die Beratung jetzt.
Mhm. Und wie gehst du auf die Suche nach der passenden Kanzlei?
Ja, wahrscheinlich sehr untypisch, aber mittlerweile habe ich wirklich dazu umgeschwungen, dass ich sehr viel über LinkedIn.
Das wollte ich.
Ja, es ist wirklich so. Also früher war das für mich einfach nicht notwendig. Ich war bei Red Bull, da war das Beraternetzwerk natürlich in gewisser Weise schon da, beziehungsweise waren auch sehr viele Dinge in-house. Aber wenn man wirklich das Gefühl hat, wie auf LinkedIn, und da muss man sagen, es gibt schon sehr viele Kanzleien, die hier auch eben auftreten. Also bestes Beispiel ist jetzt, wir haben eine Arbeitsrechtskanzlei gesucht und da gab es zum Beispiel einen Anwalt, der hat ständig gepostet über irgendwelche Kündigungsanfechtungsklagen, die für uns eben auch relevant waren. Und die Erklärung dessen, diese einzelnen Cases, wie er sie gebracht hat und auch wie, ja, ich würde sagen, schon fast bürgernah sozusagen, wie er erklärt hat und was denkt ihr über diesen Case, hättet ihr gekündigt oder nicht gekündigt, das war für uns so ansprechend, weil wir haben es ja auch teilweise nicht verstanden, wie läuft denn die Kündigung in Deutschland, wann ist denn der Grund jetzt sozusagen groß genug, um sozusagen da wirklich in die Kündigung zu gehen, und wir wollten wirklich einen Anwalt, der halt unsere Bedenken da auch versteht und unser mangelndes Fachwissen sozusagen ausgleicht.
Einfach eure Sprache spricht sozusagen.
Genau. Mhm. Unsere Sprache spricht, und das hat er mit diesen Postings geschafft, und wir haben dann mit ihm auch telefoniert und haben ihn dann auch jetzt für einige Sachen mandatiert.
Ja, also bitte zuhören, ja. Wir heben das jetzt nochmal hervor. Unternehmen und Mandanten, Mandantinnen gehen auf Social Media auf die Suche.
Nicht nur Startups.
Ja, nicht nur Startups, das stimmt natürlich. Du bist ja selber sehr aktiv auf Social Media, wenn wir da kurz was darüber sagen wollen oder wenn du uns mal kurz erzählen möchtest, wieso machst du das? Also bringt es dir selbst auch was?
Bringt es mir selbst auch was, ja. Also ich war halt vor der Herausforderung, als ich in Startup gewechselt bin, dass ich die einzige Juristin in einem sehr dynamischen Umfeld war und auf einmal so eine One-Woman-Legal-Show. Mhm. Und mir hat einfach komplett der Austausch gefehlt. Also wenn man von einer Rechtsabteilung mit, ja, ich würde mal sagen, ich glaube, wir waren so 200-300 Leute bei Red Bull, wo man sämtliches Know-how irgendwie findet und dann auf einmal mit allen Themen auf sich alleine gestellt ist, war es für mich einfach absolut notwendig, hier in gewisser Weise Community zu haben, und habe mich halt dann dazu entschieden, natürlich auch, weil ich ein Buch geschrieben habe und hier bis gewisse Weise Sichtbarkeit haben wollte für dieses Buch, aber andererseits eben auch diesen Netzwerkgedanken, und bin jetzt da seit einem Jahr dabei und ja, habe da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Einerseits, wie wir eh gerade gesprochen haben, die Anwaltssuche, nicht nur Anwaltssuche, aber auch sozusagen dann mit anderen Kollegen aus dem Netzwerk, die ähnliche Herausforderungen haben, einfach da mal zu sprechen und ja, da wirklich viel Wissen sozusagen zu ergattern, das man sonst wahrscheinlich nicht erhalten hätte.
Das heißt, du hast dir aber auch konkret ein Personal Branding irgendwie überlegt für dich, oder ist es so passiert, währenddessen du es schon gemacht hast, oder was war da dein Plan?
Naja, mein Plan dahinter war im Endeffekt, meine Personal Brand aufzubauen für dieses Buch, das ich eben geschrieben habe. Es ist ein Praxishandbuch für die Rechtsabteilung, und mir war am Anfang ehrlicherweise gar nicht wohl damit, weil ich war weder auf Facebook noch auf Instagram aktiv, hatte mir nur einen Account gemacht, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben über LinkedIn, und bin dann irgendwie so reingerutscht, ja, und hab das aber mehr oder weniger jetzt das letzte Jahr sehr intensiv betrieben mit 2 bis 4 Postings eben pro Woche und hatte im Impressionen, ja, im Millionenbereich, was sich wirklich als sehr gewinnbringend eben ergeben hat, und also konnte mir ein Netzwerk aufbauen, von dem, ja, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass es überhaupt möglich ist. Also ich bin jetzt im Dachraum unglaublich gut vernetzt mit wirklich großen Konzernen, aber natürlich auch mit Startups, und ja, das ist sehr fruchtbringend.
Und das eigentlich nur innerhalb von einem Jahr.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Sehr cool. Kann stolz auf dich sein. Finde ich immer super, wenn Leute sich sowas überlegen und eben die neuen Medien und Social Media speziell da verwenden, um sich eine Brand aufzubauen. Ja. Spielt es dann für dich, also du hast jetzt schon gesagt, du suchst über LinkedIn auch hin und wieder mal dann Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Welchen Eindruck musst du von einer Kanzlei oder von einer Person haben, beziehungsweise schaust du eher nach Kanzleien oder nach einzelnen Personen und ist dir dann die Kanzlei hinter der Person eigentlich egal? Also wie gehst du da vor?
Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich eine Kanzlei beauftrage für alle meine Dinge, die so anfallen. Für mich ist das Persönliche extremst wichtig, dass die persönliche Einstellung auch zu meiner Einstellung und zu meiner Arbeitsweise hat sehr gut matcht. Das ist für mich extremst ausschlaggebend. Natürlich, wenn jetzt vielleicht eine größere Kanzlei dahinter steht, wo man weiß, okay, da kommt jetzt ein großer Case, da braucht man eben auch ein bisschen Manpower, da müssen wir schnell sein, macht jetzt vielleicht in manchen Fällen dann der Einzelkämpfer nicht so viel Sinn. Aber wie schon vorher erwähnt, für mich ist einfach der Auftritt, der eben auf LinkedIn dann geschieht, sei es über Postings. Also für mich ist es nicht sehr ansprechend, wenn es ein Posting gibt. Ja, ich habe jetzt einen neuen Artikel zur Rechtsfrage XY geschrieben. Spricht mich persönlich halt nicht an. Ja, für mich ist interessant. Ja, wie geht die Kanzlei mit gewissen Rechtsthemen um, wie wir eh schon vorher gesagt haben, ja, dieses Kündigungsbeispiel fand ich eben sehr gut. Es gibt einen Kollegen, der postet sehr viel zu markenrechtlichen Entscheidungen. Finde ich irrsinnig spannend, ja, dass der jetzt sagt, naja, gab es jetzt da Verwechslungsgefahr oder nicht? Also sehr, sehr nischige Themen, um eben wirklich einen Eindruck zu bekommen, wie arbeitet denn die Kanzlei oder setzt die Kanzlei vielleicht auch irgendwelche Digitalisierungsmaßnahmen um? Also das, da kann man schon sehr stark in einem positiven Markenauftritt dann schaffen, ja.
Ja, vor allem man bekommt ja doch einen tiefgehenderen Einblick in die Kanzlei. Also so wie du jetzt schon gesagt hast, allein schon das, was gepostet wird, sagt sehr viel aus. Es tendieren ja auch einige leider noch immer dazu, diese klassischen, ich sage immer, Selbstbeweihräucherungspostings rauszuhauen und sonst eigentlich gar nichts. Es ist nur so, ich bin da und ich bin jetzt bei Legal 500 und Chambers und da bin ich super und da sind wir Top-Tier und was weiß ich was. Und das ist aber im Endeffekt, interessiert das ja niemanden. Ja, also so hart es klingt, es ist eine Referenz, ja, aber nur darüber zu posten, interessiert im Endeffekt den Kunden nicht. Wie stehst du eigentlich zu den schon genannten Rankings und so weiter? Spielt das eine Rolle für dich oder für euch?
Spielt es eine Rolle für uns? Also für mich als Person spielt es keine Rolle, ehrlicherweise. Ich schaue jetzt nicht in die Rankings nach. Ich glaube natürlich, dass es im Unternehmen und gerade wenn es hin dann geht zu Investorenseite, dass natürlich immer noch dieser Wunsch teilweise besteht. Große Kanzlei, große Fälle, viel Fachexpertise. Es kann natürlich in gewisser Weise dann in der Vermarktung im Unternehmen eine gewisse Rolle spielen, ja.
Okay. Daraus. Ist es aber auch wieder abhängig von Alter, also wer jetzt Entscheider ist und wie alt er ist oder also steht das irgendwie in Verbindung?
Selbstverständlich. Also wenn ich jetzt unsere Geschäftsführung ansehe, ja, die sind sehr jung, sehr dynamisch. Also ich glaube, die würden gar nicht wissen, was dieser Ranking ist. Ja. Ja. Wenn ich natürlich dann in die nächste Ebene schaue, jetzt von den Investoren, dann ist das natürlich doch noch in den Köpfen sozusagen. Wobei es jetzt aus meiner Sicht, ich glaube, wenn man hinter einer Anwaltswahl sozusagen steht, dann kann man die jederzeit sozusagen auch vertreten.
Ja. Ja.
Aber ja, natürlich macht es in gewissen Verfahren oder in gewissen Aufträgen kann es natürlich einen Unterschied machen, ja.
Und wie sieht es aber dann wirklich mit der Glaubwürdigkeit aus? Also ich bin ja jetzt keine absolute Gegnerin davon. Ich finde schon, das hat seinen Sinn. Gerade was international betrifft, sind diese Rankings ein gutes Pool, wo man sich mal irgendwie informieren kann, ja. Ich sage jetzt, es ist nicht schlecht, ein Top-Ranking zu haben, ja, aber ich sehe es ganz oft in Kanzleien, dass die einfach wahnsinnig viel Zeit und Geld in diese Rankings investieren und dann aber sowieso nicht unter den Top 3 landen. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, ach, ist das nicht irgendwie unnötig? Ist es dann verhältnismäßig nicht gescheiter, in einen super Social-Media-Auftritt zu investieren? Vor allem, es gibt ganz oft Rankings, das sind eh immer dieselben 2, 3 Namen, seit 20 Jahren gefühlt. Und also das ist meine persönliche Meinung. für mich fehlt ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Also ich weiß nicht, wie ist das auf Mandantenseite? Jetzt kann ich endlich mal eine Mandantin fragen sozusagen.
Also um die Frage so zu beantworten, ich gehe nicht auf die Legal 500 Seite und suche durch, ob diese Kanzlei sozusagen auf diese Liste steht. Mhm. Es wäre mir ehrlicherweise fern, also wie gesagt, ich suche oder mir fallen halt Anwälte auf LinkedIn auf, die einen guten Auftritt haben und das macht es auch sympathisch und ich glaube, das ist auch dieser Wiederholungseffekt und den darf man halt auch nicht vergessen. Ja, weil ich einmal ein Posting lese, habe ich diese Person noch nicht mit dem Topic sozusagen verknüpft. Also ich glaube, es ist notwendig, dass man immer wieder und wieder mit einem Thema sozusagen in Kontakt gebracht wird und sich dann in dem Moment denkt, okay, jetzt sozusagen habe ich eine Frage zum gewissen Thema.
Und dann fällt die Person an.
Genau, das ist so dieser Wiedererkennungseffekt. Mhm. Und auf den, glaube ich, muss man absolut Acht geben, wenn man eben online unterwegs ist. Weil wenn man nur schreibt, ja, ich bin ins Legal 500 oder wie wir vorher gesagt haben, dann verknüpfe ich diese Person halt nicht mit dem rechtlichen Thema. Und bei mir war das sicher so. Also ich kann es jetzt sagen, für einen Kollegen, sage jetzt den Namen nicht, aber der ist sehr stark in Strafrechtscompliance unterwegs. Mhm. Und da ist mir immer wieder aufgefallen mit seinen Postings, ja, und dann hatte ich eben einen Compliance-Fall, ja, und wer kommt mir als erster in den Sinn? Diese Person. Wer wurde beauftragt? Diese Person. Mhm. Ich bin nicht in Legal 500 gegangen und habe mir das Ranking durchgeschaut.
Ja.
Wenn diese Person das vielleicht on top noch hat, ja, schön, ja.
Ja,
wenn ich dann,
nice to have.
Genau, nice to have. Und kann natürlich schon sein, dass dann der Investor mal fragt, naja, was ist denn das für eine Kanzlei? Das haben wir natürlich jetzt einen großen Fall. Ja. Von wem werdet ihr da eigentlich vertreten? Ist diese Person überhaupt sozusagen gut genug, um sozusagen diesen Fall abzuwickeln? Ja, fair point. Ja, dann wird man das vielleicht schon nennen.
Ja, wie schaut es denn jetzt so mit generellen Kanzlei-Branding aus? Da gibt es ja viele Themen rund um jetzt die Individuen und tollen Anwälte und Anwältinnen, die da arbeiten. Da gibt es ja auch Themen wie gehen die mit den Mitarbeitern um? Sind die tolle Arbeitgeber oder sind die eigentlich wirklich noch ein Horrorhaus, wo die Konzipienten Tag und Nacht sitzen? Achtet ihr auf das oder spielt das auch eine Rolle bei der Auswahl eurer Kanzlei oder Vertreter?
Also ich glaube, was für mich einfach wichtig ist, ist halt das Thema Woman Empowerment.
Mhm.
Diese Dinge fallen mir persönlich halt schon sehr auf. Ja, ich arbeite auch gerne mit Frauen zusammen und das sind schon so Dinge, die mich wahrscheinlich als Person einfach triggern.
Mhm.
Wenn ich jetzt per se darauf achte, ja, natürlich, also wer arbeitet nicht gern mit einer modernen, jungen, dynamischen Kanzlei zusammen? Mhm. Wenn die Gesamtumstände sozusagen passen für das Thema, sicherlich nicht unwichtig, wie die Kanzlei jetzt das Employer Branding macht. Ich kann dazu nur sagen, ich habe auch jetzt die Rechtsabteilung im Aufbau gehabt und habe auch Mitarbeiter gesucht und habe auch sehr stark über LinkedIn eben ausgeschrieben und hatte sehr viele Bewerbungen. Mhm. Deswegen, also ich glaube, da kann man natürlich sehr viel rausholen in diesem Bereich.
Wie sieht es denn aus in der Zusammenarbeit? Also man kennt es jetzt von Rechtsanwaltsseite, die sagen ja oft, ja, Mandanten sind so demanding, es muss alles super schnell gehen, man muss super flexibel sein, man muss super serviceorientiert sein. Was sind eurerseits da wirklich die Ansprüche?
Ich glaube, das ist auch wieder eng mit dem anderen verbunden, mit dem Thema Honorierung. Auch hier, glaube ich, braucht es einfach einen offenen Austausch.
Mhm.
Im Sinne von demanding, ja, manchmal muss es schnell gehen. Mhm. Das haben wir dann auch selber nicht in der Hand. Aber ich glaube, da muss man auch fair sein und das ansprechen und sagen, schau, das reicht, wenn du mir nächste Woche irgendwann lieferst.
Mhm.
Und diese Dinge brauche ich halt jetzt wirklich mal zackig aus dem und dem und dem Grund. Wird wahrscheinlich gar nicht so oft vorkommen. Ich glaube, wenn die Rechtsabteilung selber gut in der Planung ist und da fängt halt das schon alles sozusagen an. Also ich versuche, Dinge zu antizipieren, auch bei mir selbst in die Planung zu gehen, effektiv zu arbeiten und dann sozusagen diese Dinge halt vorzubauen, dann kommt es gar nicht dazu, dass man ständig nur high urgent, highly critical Dinge irgendwie hat.
Minute ganze Zeit.
Ja. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, das kam aber teilweise auch von den Kanzleien. Oder man dann hat angerufen, ich muss jetzt sofort liefern und wenn er am Freitagnachmittag anruft, dann muss ich es am Montag in der Früh sozusagen zur Verfügung stellen. Ich glaube, da kann man auch in offenen Austausch sozusagen gehen und sagen, du, ich könnte es liefern bis, ist es für euch in Ordnung, dann kann man ja da auch oftmals noch shiften. Ja? Also ich glaube, der offene Austausch, genauso wie bei der Honorierung, ist einfach der Key.
Also ist es nicht ein absolutes No-Go, wenn man nicht sofort eine Antwort erhält und alles sofort gemacht wird, weil das ist schon eine große Angst.
Die Zeiten von Konkurrenz und Ellbogenmentalität sind vorbei. Die Zukunft der Rechtsbranche liegt nämlich im Miteinander. Ein starkes Netzwerk aus Kolleginnen ist heute entscheidend für den Erfolg. Hast du Lust, Teil des coolsten Rechtsanwältinnen-Netzwerks zu werden? Dann melde dich jetzt für die Lawpreneur Community an und bekomme eine unserer limitierten Einladungen für unser erstes Live-Event in Wien. Und ich garantiere euch, das wird richtig cool. Alle Informationen findest du auf legalconcept.at und in den Shownotes.
Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben, dass wenn sie nicht sofort immer reagieren, dass der Mandant ihnen davonläuft.
Also ich glaube, was nett ist, wenn man mal die Anfrage schickt, dass man mal sagt, okay, ich melde mich bei dir zu dem und dem Zeitpunkt, dass sie vielleicht jetzt nicht 7 Tage liegen lässt, was sich der Mandant dann denkt, okay, ist es jetzt irgendwie angekommen oder nicht. Das ist sowas, was ich mir halt einfach erwarte in der Zusammenarbeit. Dann im nächsten Schritt, wenn man sich's ausgemacht hat, ja, was die Timeline ist, dann erwartet man sie natürlich zu diesem Tag dann die Abgabe. Wenn es nicht machbar ist, weil der Umfang dann vielleicht zu viel geworden ist, dann vielleicht doch ein paar Tage vorher mal anrufen und dann ist es fein. Aber ich war ja selber in einer Kanzlei und ich fand das immer sehr unangenehm, dass man teilweise ja nicht einmal gefragt hat, bis wann es notwendig ist und dann einfach die Erwartungshaltung war, ja, sofort.
Und ich glaube, am besten gestern,
ja, aber das war oft der interne Wunsch und gar nicht der Wunsch des Mandanten teilweise.
Ja. Also da kannst du auch ein bisschen entlasten sozusagen und sagen, hey, man kann auch einfach mal fragen, wie dringend ist es, oder wir schauen uns das natürlich umgehend an, melden uns, aber es muss nicht dann eine Nacht- und Nebelaktion sein und gleich, also nicht in jedem Fall, es gibt natürlich Ausnahmen, wo es wirklich dringend ist, aber dass man da auf Kanzleiseite sich auch ein bisschen mehr entspannt.
Absolut. Also ja, das kann ich nur jedem empfehlen.
Das ist ja gut und schön zu hören und hat ja definitiv auch etwas mit dem Generationenwandel, finde ich, zu tun. Und dass man da einfach ehrlich, transparent damit miteinander kommuniziert und auch nicht so gegeneinander ist. Du hast ja schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben. Und in dem Buch sprichst du ja vor allem auch über die Modernisierung von Rechtsabteilungen. Welche Auswirkungen haben diese Modernisierungen in den Rechtsabteilungen dann für die Kanzleien?
Also ich glaube, wir sind halt aktuell und schon längerer Zeit in einer Transformationsphase, die ein gesamtes Unternehmen betrifft, aber natürlich dann auch auf die Rechtsabteilung jetzt niederschlägt. Sei es, weil man Dinge standardisieren möchte, effizienter gestalten möchte, sei es mit dem Einsatz von Digitalisierungsmaßnahmen. Und natürlich trifft es schlussendlich auch die Kanzleien. Ja. Wir erwarten uns natürlich von den Kanzleien in gewisser Weise eine moderne Herangehensweise an Rechtsproblemen. Und da merkt man natürlich schon, dass die junge Generation hier ganz anders abliefert. Ja, also ich erinnere mich noch gut an meine Zeiten in der Kanzlei, wo man ein Memo geschrieben hat, so da schreiben wir den Sachverhalt und dann kommt die rechtliche Beurteilung und ganz unten kommt dann nochmal das Fazit. Ich habe letztens ein Memo gekriegt von einer wirklich, würde ich sagen, außergewöhnlichen Anwältin, die sofort geschrieben hat, Fazit ganz oben, hier ist das, wie es umsetzt und dann irgendwann unten, ja, das ist die rechtliche Beurteilung, die eh niemanden interessiert. Ja, das heißt, ich habe sofort das Fazit, ich habe sofort, wie ich es mache und dann für sie aus Haftungsgründen sozusagen, ja, so haben wir es halt beurteilt.
Ja.
Das ist einfach ein viel modernerer Weg, Ansatz, da heranzugehen, in einer ganz anderen sprachlichen, ja, Ausgestaltung dessen.
Okay, das heißt, weg von diesen klassischen juristischen, ja, Geschwafel, sagen wir es einfach so, dieses, ja, übertrieben komplizierte Formulieren von Texten, sondern einfach umso kürzer und knackiger und schneller man die Antwort einfach hat, desto besser ist es, oder?
Ich würde sagen, einfach praxis- und lösungsorientiert, ja. die Aufmerksamkeitsspanne sinkt sowieso bei allen, ja. Das ist einfach, glaube ich, unserer Zeit geschuldet. Und wo man sich früher vielleicht noch Seiten über Seiten irgendwo durchgewälzt hat und das ein Ausdruck der Intelligenz war, ist es mittlerweile einfach so, die Zeiten sind schnell, man muss schnell agieren. Mhm. Wie aktuell bei uns im Startup, natürlich ist es nochmal eine andere Situation. Aber ja, es ist einfach der Wunsch von allen Seiten, glaube ich, Dinge zu simplifizieren.
Und ist es deiner Meinung nach denn eigentlich überhaupt noch gerechtfertigt, dass Zeit für Recherche verrechnet wird?
Ich glaube, es kommt immer sehr stark drauf an. Ich bin sehr oft nicht gewillt, also wenn ich eine Kanzlei suche, die sozusagen sich als Fachexperten im gewissen Bereich sozusagen deklarieren, dann sehe ich es ehrlicherweise nicht ein, dass ich dann Stunden über Stunden an Recherche bezahlen muss. Ich sehe es auch ehrlicherweise in gewisser Weise als Pflicht und auch hier wieder die Anwältin erwähnt, von der ich gerade mit dem Memo gesprochen hatte. Es kamen zu dem Zeitpunkt, wo wir die Rechtsfrage hatten, neue Guidelines heraus von der Europäischen Kommission und ihre Antwort war, die muss ich sowieso lesen. Natürlich verrechne ich euch das nicht. Ja. Und das sehe ich schon in gewisser Weise so. Warum muss ich immer, man, für Spezialrecherchen ja, aber so für allgemeine Dinge sehe ich das nicht, ja.
Mhm. Siehst du den Job der Rechtsanwälte irgendwie in Gefahr aufgrund von AI und Legal Tech? Also könnt ihr euch irgendwann von Kanzleien emanzipieren als Unternehmensjuristen?
Also ich glaube natürlich, dass sich der Markt verändert, aber wenn man sich das jetzt in der Genese sozusagen anschaut, als ich begonnen habe, sind so langsam diese ganzen Rechercheplattformen auf den Markt gekommen, sei es RDB, LexisNexis etc., da ist man sozusagen weg von dieser Bücherrecherche hin sozusagen zu einer digitalen Recherche gegangen und so ist es halt jetzt auch mit der KI, ja, das nimmt halt natürlich nur mehr Ausmaße an, dass man sozusagen nochmal jetzt eine Nummer drauflegt, aber man muss ja auch verstehen, wie man damit umgeht. Und es braucht natürlich nach wie vor das Rechtsverständnis, ja, ob wir dann irgendwann zu dieser Intelligenzstufe kommen, eines Menschen oder Menschen übersteigend, kann ich jetzt natürlich aktuell nicht beurteilen, aber natürlich braucht es immer noch Schnittstellen, die Sachverhalte beurteilen, die das auch alles sozusagen in die KI einpflegen, die sich auch neue Dinge überlegen. Also ich glaube, es bleibt immer noch ein Raum für eine gewisse, ja, für eine gewisse Menge an Juristen, ob es noch nach wie vor so viele braucht. Ich glaube, das ist natürlich schon etwas, das zu hinterfragen sein wird. Und ja, mit der KI, ich setze das tagtäglich ein, bin da schon sehr stark am Vorarbeiten diesbezüglich. Also ich glaube sehr wohl, dass man eine standardisierte Vertragsprüfung schlussendlich sehr gut damit abwickeln kann. Mhm. Auch Recherchen, aktuell würde ich sagen, funktioniert das noch nicht im gewünschten Ausmaß, aber jetzt
Vorarbeiten,
ja. Und ich glaube, man kann es ja gut mit diesem Hype-Zyklus auch beschreiben. Also die KI ist gekommen, alle da haben überzogene Erwartungen gehabt. Jetzt sind wir so ein bisschen im Tal der Enttäuschung. Aber es wird sozusagen dann auch wieder kommen, dass wir auf dieses Plateau der Produktivität überschwanken werden. Und wenn wir dann dieses Plateau mal erreicht haben, ich glaube schon, dass der Markt sich dann dahingehend ändern wird. Und das wird auch wieder hin zur Verrechenbarkeit dann natürlich eine Brücke schlagen.
Ist es so, dass ihr als Mandanten also gewissermaßen auch verlangt, dass die Kanzlei, mit der ihr zusammenarbeitet, auch gewisse KI-Tools oder Legal Tech einsetzt? Oder ist euch das ziemlich egal?
Also wie sich eine Kanzlei organisiert, das bleibt aus meiner Sicht jeden selbst überlassen. Ich glaube, es geht mehr um die Arbeitsweise. Bin ich als Kanzlei in der Lage, Standards gemeinsam mit dem Mandanten zu setzen? Also das ist zum Beispiel im Unternehmen eine sehr, sehr große Aufgabe. Man hat sehr viele Use Cases, die sich im Unternehmen sehr stark wiederholen. Und ich glaube, da liegen auch schon perspektivisch für viele Kanzleien. Und ich glaube, die lassen da sehr, sehr viel Geld sozusagen liegen, dass man mal mit dem Mandanten anschaut, naja, wo sind denn deine Schwerpunkte? Wo habt ihr denn aktuell zum Beispiel auch in der Rechtsabteilung sehr viele Anfragen? Wie könnte man die denn standardisieren? Wie könnte man dann vielleicht auch mit Tools in dem Zusammenhang helfen? Man muss jetzt nicht eine Kanzlei machen, aber könnte auch ein Beratungsfeld sein von einer Kanzlei. Wie werden die Dinge dann umgesetzt? Können wir euch dabei unterstützen? Ich glaube, es ist jedenfalls noch Luft nach oben.
Braucht es dann deiner Meinung nach auf Anwaltsseite auch ein ausgeprägteres unternehmerisches Verständnis?
Also ich glaube, das brauchen wir Unternehmensjuristen und wenn wir sozusagen mit unserem verlängerten Arm dann zusammenarbeiten, brauchen das natürlich auch Die Anwaltskanzleien, ja.
Und welche Rolle spielen eigentlich auch die Soft Skills von Anwälten, mit denen du zusammenarbeitest? Also spielt das eine Rolle oder ist es, soll das einfach nur ein Top-Jurist sein?
Also ich glaube, die menschliche Komponente ist aus meiner Sicht immens wichtiger. Ich möchte den Hörer in die Hand nehmen, möchte mit der Person brainstormen. Die Person soll gut zuhören können, soll lösungsorientiert sein. Es gibt sehr oft die Situation, dass ich mal eine Kanzlei anrufe und sage, du, ich habe jetzt diesen und jenen Sachverhalt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist es jetzt kartellrechtlich relevant? Wie siehst du es datenschutzrechtlich? Ist das ein Problem? Ja, nein. Und da habe ich so ein gutes Beratungsnetz mittlerweile, die einfach sagen, ja, nein, na, da müssen wir nochmal genauer reinschauen. Und da gibt's dann nicht einmal eine Verrechnung. Und das ist das, was ich mir einfach wünsche. Und das sind auch Kanzleien, wo man immer wieder dann hingeht für die weiteren Fragen, wo man das Gefühl hatte, okay, super, die haben mir jetzt da schnell geholfen, haben mit mir kurz am Telefon gebrainstormt und jetzt gibt es sozusagen den nächsten Auftrag, wo dann auch wieder mal ein Geld dahinter steckt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Zuhören, versuchen auch eine Verbindung aufzubauen und da wieder die Brücke eben zu dieser Verrechnung. Also ich glaube, wenn man jede Minute verrechnet, ist es auch nicht sehr Bonding sozusagen, weil ich möchte einmal anrufen, ja, vielleicht einmal frage, wie geht's dir?
Und nicht sofort die Angst haben, dass da schon mitgeschrieben wird, Zeitaufzeichnung.
Genau, und da kommen halt dann wieder die nächsten Anfragen, wo man halt danach vielleicht sagt, okay, es geht jetzt in die Richtung oder habt ihr euch das schon überlegt oder können wir euch da supporten oder da haben wir eh schon ein Memo ausgearbeitet, wir würden euch das vielleicht sogar zur Verfügung stellen.
Wobei ich glaube, das ist auf Anwaltsseite dann doch auch schwierig, weil, also dir glaube ich das, dass du da jemand bist, der mal schnell anruft und sagt, hey, kannst du das kurz mal sagen oder da den beliebten Satz, kannst du da kurz mal drüber schauen? Und ich glaube aber schon, dass sehr viele Mandanten und Mandantinnen das ausnutzen und sich dann auch vorstellen, dass das ganz schnell geht, aber dann vielleicht auch gar nicht so schnell zu beantworten ist und dass sich da viele schon auch abgrenzen müssen. Also ich glaube, in jedem Fall ist es nicht so einfach für die Anwälte, da zu sagen, okay, na, ich sagte das jetzt oder das kann ich da kostenlos machen. Ja, also das ist wahrscheinlich schon auch ein Thema, wo sie sich schwer tun.
Ich glaube, manchmal geht es einfach nur um die erste Indikation. Also es geht ja nicht darum, dass man sagt, ich verlange da jetzt kein Geld dafür, sondern einfach nur um hervorzustreichen, okay, haben wir jetzt da ein Problem oder ist das so weit weg?
Ja.
Weil ich kann es halt nur beantworten für zwei Themenfelder, die mir halt immer wieder auffallen. Kartellrecht, das ist oft so schwierig zu beurteilen, wenn man jetzt kein Fachexperte dafür ist. Liegt da jetzt eine Gefahr oder ist es eher was, wo man sagt, na, das ist so weit weg, ist schon in Ordnung und das, glaube ich, kann man sehr niederschwellig dann beantworten. Und gibt es halt Cases, wo man sagen muss, okay, na, da müssen wir nochmal tiefer reingraben und das ist, glaube ich, dieser Moment, wo dann halt das passiert, dass man sagt, okay, die Leute sind jetzt so, wirklich eine Symbiose ist dann entstanden zwischen Mandant und, ja, Kanzlei.
Okay.
Und das ist, glaube ich, dieses Wunschszenario, das ich halt für mich entwickelt habe und die Kanzleien, die ich halt immer wieder beauftrage, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, das passt für mich, das passt mit den Abrechnungen, es muss nicht immer wieder diskutiert werden, man fühlt sich nicht, wenn die Abrechnung kommt, warum waren da jetzt 15 Recherchestunden irgendwie drauf? Ist das nicht eine Kanzlei, die dafür prädestiniert ist, das zu beantworten? Also wie gesagt, ich glaube, uns geht's nicht ums Geld per se, weil die Unternehmen haben ja Budget für diese Rechtsfragen, es geht eher mehr darum, dass man sich die Frage stellt, ich hatte eine Frage, wurde die Frage zu meiner Zufriedenheit beantwortet, kann ich jetzt wieder zu meinem Business gehen, diese Antwort dem Business so präsentieren, dass wir jetzt weiterarbeiten können auf Basis dessen, weil wenn ich natürlich zur Geschäftsführung gehe und sage, ich weiß eigentlich gar nicht, ob es ein Datenschutzproblem ist, ich weiß nicht, ob es kartellrechtlich relevant ist, wir wissen es ganz ehrlich nicht, das ist ja keine Antwort.
Ja. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du rufst dann gern mal an, sagst, hey, du kannst mir das schnell beantworten. So, bist du mit den meisten Anwälten per Du?
Mit fast allen, ja.
Also spielt das schon auch nochmal eine Rolle, dass man da ein gewisses Naheverhältnis allein schon durch die Kommunikationssprache hat?
Absolut, absolut, ja.
Ja, okay. Ja, ist auch ganz wichtig, weil auch ich, also bei meinen Podcast-Gästen habe ich ja auch immer Anwälte dabei und die meisten ist es auch überhaupt kein Problem und da ist jeder so, ja, servus, hallo, ist nicht per Du, es ist das selbstverständlich, aber es ist gerade in der Branche immer wieder witzig, dass da manche, die eigentlich gar nicht jetzt so alt sind, sehr, sehr stur auf ihr per Sie beharren und ich finde, also ich sehe es dann ja auch so aus Mandantenseite. Wir brauchen ja auch hin und wieder mal Rechtsanwälte. Und das bringt so eine enorme Distanz meiner Meinung nach rein, dass mir das einfach so unsympathisch ist. Also da wähle ich auch lieber einen bodenständigen, sympathischen Anwalt oder Anwältin, wo man einfach auf Augenhöhe kommunizieren kann. Also witzig, dass du das auch so empfindest und angesprochen hast.
Ja, bei uns herrscht die Unternehmenskultur, es ist ja Du-Kultur bei uns. Da spielt es natürlich nochmal mehr rein und auch die Kollegen, wenn sie dann mit dem Anwalt sprechen, also wir sind alle per Du. Es wäre ehrlicherweise sehr eigenartig, dann mit dem Anwalt nicht per Du zu sein. Es gibt es natürlich nach wie vor, dass wir Anwälte haben, aber da zählt einfach wieder das Sprichwort ja, Menschen kaufen von Menschen.
Danke! Du sprichst für mich. Sehr gute Werbung.
Wir sehen uns heute zum ersten Mal, muss man also dazu sagen.
Stimmt. Aber du bist super. Ich stelle dich ein. Du bist ja aufgrund deiner selbst aufgebauten Community ja auch sehr stark im Austausch mit deinen Kollegen aus anderen Unternehmen als mit anderen Unternehmensjuristinnen. Was sind da so die typischen Gespräche, die ihr über Kanzleien haltet? Also was sind so Dinge, über die ihr euch aufregt oder wo sagt ihr, hey, das ist richtig super gelaufen und mit der Kanzlei haben wir da das und das gemacht und das hat super funktioniert, überlegt euch das auch mal. Gibt es irgendwie so Top-Themen, unter Unternehmensjuristen besprochen werden?
Also wie du es eh schon angesprochen hast, ich glaube, wir pflegen halt in Österreich immer ein sehr negatives Bild und natürlich ist es dann so, wenn Dinge nicht gut funktioniert haben, dann wird sich natürlich sehr viel darüber ausgetauscht. Ich versuche schon die positiven Dinge hervorzuheben und Kanzleien, mit denen es wirklich gut funktioniert hat und mit denen es anders funktioniert. Ja, eben jetzt von der Kollegin eben gesprochen, die hier ein sehr gutes Abrechnungsmodell und Servicemodell eben anbietet.
Ich glaube, ich weiß sogar, wie du sprichst.
Wir werden die Person jetzt nicht nennen und dann nicht Schleichwerbung zu betreiben. Aber das sind dann schon Dinge, wo ich das Gefühl habe, ja, das bringt auch meinen Kollegen etwas, ja. Und da gibt man dann natürlich auch Empfehlungen. Und natürlich wird sich am Markt zu gewissen Dingen ausgetauscht. Keine Frage, wenn was nicht gut gelaufen ist. Aber ich glaube, man muss dann auch schon sehr stark in diese Richtung gehen. Man sagt, ja, auch Dinge, die uns gut gefallen, ja, dass wir die austauschen. Nämlich auch, um den Druck bei vielen Kanzleien dann auch zu erhöhen, um zu sagen, ja, das Stundensatzmodell war jetzt vielleicht lange Zeit ein gangbarer Weg, aber die junge Generation fordert halt jetzt sozusagen einen Wechsel in diesem Bereich. Und deswegen versuche ich natürlich auch Dinge, die mir gut gefallen zu haben, auch mit den Kollegen zu scheren, um hier vielleicht auch im Markt eine gewisse Veränderung anzustoßen.
Welche Trends und Entwicklungen generell siehst du so, die Rechtsbranche, wo die Kanzleien eigentlich deiner Meinung nach unbedingt aufspringen sollten oder was sie nicht verschlafen sollten?
Also natürlich wird sich jetzt sehr viel ändern durch die künstliche Intelligenz. Ja, das ist einfach ein Buzzword unserer Zeit. Ich glaube, dass man sich dahingehend nicht verschließen sollte. Jedenfalls auch, dass die Kanzleien sie einfach verjüngen, mehr auf die Mandanten eingehen, nicht mehr so strikt sozusagen dieses Programm fahren. Ja, ich würde mal sagen, jeder Fall ist trotzdem eben anders, mehr ins Unternehmen sich hinein zu versetzen. Was sind da die Lösungsmöglichkeiten? Ich verstehe natürlich dieses Haftungsthema, ja. Das wird immer wieder dann genannt, ja, kann ja so nicht beraten, weil. Aber auf der anderen Seite sind wir halt auch jetzt immer in wirtschaftlich schwierige Zeiten gelandet. Und da ist es natürlich für die Unternehmensjuristen nochmal wichtiger, hier einen verlässlichen Partner zu haben, der ihn an die Hand nimmt und eben diese Herausforderungen gemeinsam eben dann meistert, ja.
Welche konkreten Wünsche oder daraus ergebende Tipps hast du für die Community, die Lawpreneur-Community, also die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die das hören, in Bezug auf das Verhältnis zwischen Inhouse-Juristen und ihnen?
Ja, also ich kann halt eben nur ans Herz legen, dass man sich wirklich als verlängerter Arm in der Symbiose sozusagen mit der Rechtsabteilung versteht, hier wirklich hineinzuhören, wo sind denn die Bedürfnisse, was für Abrechnungsmodell wird denn eigentlich gewünscht, wie kann man hier Verbesserungspotenzial erzielen. ich würde auch sagen, dass das eben so ein ongoing process ist, also mit der Kollegin, mit der ich eben gerade über über ein neues Abrechnungsmodell philosophiere, da sind wir sehr stark im Learning by Doing, ja. Also wir reden auch oft über die Wertigkeit der Leistung, zu sagen, okay, für mich ist jetzt ein Intercompany-Datenschutzvereinbarung, dass ich für Dokumentationszwecke mache, da möchte ich jetzt keine 15.000 Euro ausgeben, das ist einfach ein Dokument, das ich benötige, wenn dann die Behörde irgendwann einmal anklopfen würde, um zu sagen, okay, aber das ist jetzt extrem businessrelevant in dem Kontext. Hier kannst du sozusagen einen höheren Wert, weil es für uns einfach eine Wertigkeit eben bedeutet. Und auch bei den Milestones, dass man sagt, okay, jetzt haben wir das mal definiert. Ah, okay, da waren jetzt mehr Stunden, hier auch fair zueinander zu sein. Also ich sehe das sehr stark sozusagen im Austausch. Wir brauchen die Kanzleien, aber die Kanzleien brauchen natürlich auch uns, um hier einen bestmöglichen Service eben zu erbringen.
Wenn wir jetzt noch die ansprechen, die vielleicht gar nicht so happy sind aktuell in ihrem Job als Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Ich bin da auch immer sehr dafür, dass sich die Leute ja reframen und mal überdenken, was sie da eigentlich tun. Sehr viele Anwälte fallen ins klassische Hamsterrad und haben überhaupt keinen Blick mehr von außen auf das, was sie da eigentlich tun, sind irgendwie unhappy oder Burnout gefährdet. Und es gibt ja durchaus oft den Wechsel von der Juristerei, also in der Kanzlei ins Inhouse, also ins Unternehmen. Und welchen Tipp kannst du da persönlich vielleicht mitgeben? Weil es scheint ja so, als wärst du sehr, sehr happy als Inhouse-Juristin. Kannst du da vielleicht auch noch irgendwie einen Tipp mitgeben oder deine Gedanken, Erfahrungen teilen?
Ich glaube, dass schon ein langer Weg ist, um von einer Anwaltskanzlei dann hin zum Unternehmensjuristen und da dann sozusagen die Rolle mal zu verstehen. Also ich glaube, ich habe mal mindestens mal ein Jahr gebraucht, wo ich mal grundsätzlich verstanden habe, wie der Support jetzt in-house funktioniert. Und das waren jetzt sicher die letzten, ja, ich glaube, ich bin jetzt 8 Jahre in-house. Das war schon ein sehr, sehr langer Weg zu erkennen, wie funktioniert denn die Beratung in-house, wie funktioniert Teamarbeit, wie funktionieren interne Projekte. Das ist ein Handwerk, das gibt's weder auf der Universität noch gibt's das bei Anwälten. Mein großer Tipp, unabhängig jetzt, ob man sich von der Anwaltei wegbewegen möchte oder weiterhin in der Anwaltei bleibt, ist in dem Zusammenhang, wenn es irgendwie möglich ist, mal ein Secondment im Unternehmen zu machen. Also ich glaube, das ist ein Gamechanger für jeden Anwalt, Anwältin. Das habe ich auch in meiner Laufbahn gemerkt. Jeder, der Secondment gemacht hat und einmal verstanden hat, okay, wie funktioniert ein Unternehmen? Wie sind Abläufe? Welche Fragen stellen sich da? Kann einfach in der Beratungspraxis dann sicher nochmal mehr punkten. Und das würde ich eben jedem ans Herz legen, wenn es möglich ist, mal ins Unternehmen reinzuschnuppern.
Ist für diese Personen dein Buch vielleicht auch hilfreich oder wer ist die Zielgruppe von deinem neuen Buch?
Ja, vielen lieben Dank für die Schleichwerbung.
Bitte.
Ich würde unser Buch jedenfalls als Mandantinnen besser verstehen, qualifizieren. Jedenfalls, okay. Weil da versteht man mal, okay, was sind eigentlich die Herausforderungen? Warum muss die Rechtsabteilung Selbstmarketing betreiben? Wie funktioniert die Beratungspraxis intern wirklich? Und wenn man da besseres Verständnis dafür erlangen möchte, also unbedingt mal reinlesen, ja, würde mich sehr freuen.
Super, wo ist es erhältlich? Wo kann man es bestellen? Hau raus!
Genau, ja, man kann es online bestellen über den Linde Verlag und überall sonst, wo es eben Bücher gibt.
Okay, super. Wir werden auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Zum Abschluss würde ich dich noch gern fragen. Ich sage immer, stell dir vor, es gäbe so einen Lawpreneur-Kodex, wo alle Tipps und Ratschläge, vielleicht auch einfach persönliche Zitate so zusammengefasst werden für die nächste Generation Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Was würdest du da reinschreiben, wenn das ein Satz wäre?
Ein Satz, ja. Also ich mache eben gerade mit einer sehr jungen Studentin ein Mentoring und da habe ich mit ihr letztens darüber gesprochen. Also ich würde mich nicht nur auf die fachliche Laufbahn konzentrieren, sondern wirklich auf das Menschliche auch, auf die Personality. Und das kann ich eben nur jedem empfehlen, weil das ist nicht nur in der Inhouse-Juristerei wichtig, sondern eben genauso in der Anwaltei, sich in Mandanten hineinzuversetzen, empathisch zu agieren und hier nicht nur das Fachliche eben walten zu lassen, sondern auch die Empathie.
Schön. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die ehrlichen Einblicke und es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen und sprechen uns bald wieder.
Vielen lieben Dank, Sarah.
Tschüss.
Ich bin wirklich gespannt auf eure Reaktionen zu dieser Folge. Und falls du dir jetzt denkst, dass du diese Themen gerne aus der Sicht der Rechtsanwältinnen in einer weiteren Folge mit mir beleuchten würdest, dann freue ich mich auf deine Nachricht. Wie immer freue ich mich auch über deine Bewertung und wenn du den Podcast an deine Lieblingskolleginnen weiterschickst. Außerdem nochmal ein Reminder für die Anmeldung zur Lawpreneur Community. Wir haben bereits total viele Voranmeldungen für unser erstes Live-Networking-Event in Wien erhalten. Noch sind aber Voranmeldungen möglich, also sei ganz schnell, den Link findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Sarah.